Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Können Sie sich noch erinnern, als Sie ein kleines Kind waren? Ich habe als kleines Kind immer davon geträumt, dass ich möglichst schnell groß werden möchte. Also, dass man ja wenigstens jugendlicher ist. Und wenn man dann so 12 Jahre ist und dann sieht man so die ersten Älteren an der Schule, wenn man dann zumindest mal schon an der Oberschule ist, die mit dem Mofa rumfahren, da wollte ich auch eins haben. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ja, wenn man da mal Jugendlicher ist und vielleicht mit dem Mofa fährt, dann möchte man vielleicht das große Motorrad fahren. Dazu muss man dann aber 18 sein, also man gilt dann als Erwachsener, zumindest nach der Rechtsauffassung. Und als Erwachsener, wenn man dann eine Ausbildung macht oder studiert, wie in meinem Fall, dann möchte man ein erfolgreicher Erwachsener sein, also mit ausreichendem Geld, und nicht so als Student, der dann mir recht als schlecht auskommt, wobei ich kann mich nicht beschweren. Ich bin da eigentlich ganz gut klargekommen, da ich auch immer gearbeitet habe. Aber darum geht es heute nicht. Also man möchte dann irgendwie so ein erfolgreicher Erwachsener sein, damit man einfach genug Geld hat, um zu leben. Ich rede jetzt gar nicht mal von höheren Zielen. Ne? Und da braucht es was? Genau, Geduld. Ja? Und das wird schon mit den Jahren, aber es geht eben nicht schneller. Und der Titel heute der Episode im Technischen Vertrieb International lautet: Manchmal dauert es Jahre und den Geduldigen gehört die Welt. Tja, genau so wie ich es eben geschildert habe, verhält sich's ja auch im Geschäftsleben. Und mir ist gerade, und deswegen nehme ich diese Episode heute auf, vor einigen Tagen hatten wir eine Anfrage bekommen. Wir, das ist mein Unternehmen für technischer Hochwasserschutz auf den Philippinen, und für alle die jetzt erst reinhören und zum ersten Mal hier dabei sind, das ist mein Hauptbusiness. Wir helfen dort Gebäudeinhabern, ob das jetzt die öffentliche Hand ist, Unternehmer sind mit Fabriken oder Hotels oder eben Privatleuten, die Gebäude gegen eindringendes Hochwasser zu schützen mit Hochwasserschutzbarrieren, wie das so schön heißt. Ja, also das können auch Hochwasserschutztüren sein oder Automatikanlagen. So, das ist das, was ich mache. Und da bedienen wir Kunden vom Mittleren Osten, also Dubai und Saudi-Arabien und Katar bis hin über Südostasien, Philippinen, Malaysia, Singapur und dann bis nach China und Korea und Japan. So, und da hatten wir eine Anfrage bekommen wieder, und ich sagte ja wir, also jetzt wissen Sie es ja, mein Unternehmen hat den Hauptsitz dort auf den Philippinen, das habe ich mal vor langer Zeit dort gegründet mit zwei Partnern zusammen, und wer hat da angerufen? Eine Bank. Da rief eine der großen Banken an, und ich muss ehrlich sagen, das Projekt, das haben wir vor Jahren, also schon vor der Pandemie, haben wir das schon abgeschrieben, haben gesagt, okay, komm, das wird nichts hier. Und die erzählen ja immer alle nur, wenn der Tag lang ist, und lass gut sein, nach den ganzen Gesprächen. Und wer einmal in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern zu tun gehabt hat, der weiß, wie häufig man dort vergeblich hingeht. Aber das ist ja nicht nur in Schwellen- und Entwicklungsländern so, sondern ein guter Geschäftsfreund von mir, der hier in unter anderem auch in Deutschland mit einem großen Hersteller, ich sage jetzt mal keine Branche, ist nicht nur Automotive, können wir ja sagen, im Automotive-Bereich tätig ist, also einer der Großen. Auch dort sagt er mir, ich habe endlose Gespräche, die ich führen muss, und es geht immer wieder, kommen neue Anforderungen und dergleichen. Also es ist nicht nur in Schwellen- und Entwicklungsländern so, aber dort ist es ermüdender, weil mitunter die Kommunikation so fürchterlich schwierig ist. Und auch der Bildungsstand einfach ein ganz anderer ist. Das macht schwer. Also diese Großbank, die hat uns wieder angefragt. Und dann haben wir noch eine zweite Anfrage bekommen von einer Universität. Da haben wir eine Universität schon ausgestattet, und das ist aber auch so eine Gruppe, das hat man häufiger, dass dann eine reiche Familie dann nicht nur eine Universität gründet, sondern auch mehrere andere. Das sind private Universitäten, und das kann sehr lukrativ sein, deswegen macht man das ja. Und dann hat Und das kam alles relativ schnell, so innerhalb von, ich glaube, 2,5 Wochen haben wir eine Anfrage wieder bekommen. Nee, das ist schon 3 Wochen her. Von einer Baufirma, die für den U-Bahn- und Hochbahnbau tätig ist. In dem Fall ist es die Hochbahn und da manchmal kann man nicht so direkt unterscheiden, weil die U-Bahn dann, die fährt zwar underground, aber dann kommt die halt raus und fährt dann wieder als Hochbahn. Aber das haben wir in Berlin auch, kann ich mich noch gut erinnern, die alte Linie 1 vom Schlesischen Tor im Ostteil des von West-Berlin bis nach Ruhleben, also kurz hinterm Olympiastadion, für alle Berliner, die da mal zu Hause waren oder sich auskennen. So die Bahn, die fährt dann auch am Wittenbergplatz, wo das KDW ist, das ist herausragende Kaufhaus, da fährt die oberirdisch und fährt dann wieder, beim KDW ist er schon unterirdisch. Und dann geht es weiter Richtung Kurfürstenstraße und Uhlandstraße und dergleichen. Also da haben wir das auch. Sei es drum. Also diese Baufirma, die Planung macht, hat sich wieder gemeldet. Also wir haben eine Bank und eine Universität und U-Bahnbau. Und U-Bahnbau, das geht zurück, oder diese Bautätigkeiten, diese Anfragen, die geht zurück auf den Beginn der Duterte-Administration. Präsident Duterte, ich glaube, das war 2016, als der ins Amt gewählt wurde. Die Präsidenten dort haben ja immer 6 Jahre Regierungszeit, dürfen nicht wiedergewählt werden, laut Verfassung. Und das war ziemlich schnell, als das losging, weil der gesagt hat, wir müssen Bild, Bild, Bild machen, also bauen, bauen, bauen. Und da gehörte die U-Bahn dazu. Und ich glaube, das geht dann 2017 haben wir da die erste Anfrage bekommen. Und dann hat sich da nichts getan. Also die haben sich auch wieder gemeldet, haben gesagt, oh, das ist ja schön. Und die erste Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, weshalb dauerte das dann so lange? Ja, ich habe ja gesagt, alles, man muss da Geduld haben. Das ist ja das Thema heute. Und natürlich, ich habe mir gesagt, es gibt so 3 Hauptgründe. Das eine ist eine natürliche Verzögerung, ganz einfach, weil solche Projekte mitunter viel Zeit brauchen. Jetzt kann man sagen, okay, ein Hochwasserschutz für eine Universität, also was soll sich denn da so alles verzögern? Naja, gut, bei einer Regierung ist das schon eher verständlich. Bei einer Bank auch weniger. Und da reden wir ja von Bankfilialen, ja, beispielsweise. Nun, das kann ein Grund kann sein, dass die zuständigen Firmen, die dort mitarbeiten, also planende Ingenieurfirmen, planende Architekturfirmen, Berater und so weiter, dass die wechseln, haben wir auch häufiger. Dass einfach auf einmal andere Firmen zuständig sind im Ausland und dann fängt das ganze Spiel von vorne wieder an. Die Personen damit wechseln, ja, selbst wenn die Firmen nicht wechseln, wechseln die Personen. Man hat also gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern eine sehr hohe Fluktuation. Ja, also die Leute bleiben da nicht lange. Die wechseln wirklich ziemlich häufig. Und dann kommt bei Regierungsaufträgen natürlich ein Wechsel der Regierung noch zustande. Womit einhergeht, dass der gesamte Apparat wechselt. Also wir haben in Deutschland ja das große Glück und das verkennen oftmals viele Leute, die dann sagen, unsere Demokratie ist so schwerfällig und alles dauert so lange. Ja, das dauert wirklich alles ziemlich lange. Und manchmal ist das wirklich auch gar nicht zu verstehen. Aber wir haben einen großen Vorteil, dass zumindest auch bei den Staatssekretären, die, ich glaube, das ist die Hälfte, verbeamtet ist. Das heißt, die bleiben in Amt und Würden und nicht nur die Staatssekretäre, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in den Ministerien. Also ein Großteil davon. Und das sind die, die ja eigentlich das Wissen haben. In anderen Ländern ist das so, dass die komplett ausgetauscht werden. Das heißt, da werden alle, die vorher da waren, die werden rausgeschmissen und dann kommen neue. Da tut man dann natürlich allen seinen Wahlhelfern dann einen guten Gefallen damit. Jetzt werden die alle mit Jobs versorgt. Da die ganze Familie, die ganzen Schwibschwager, die Cousins, Neffen und Schulfreunde und was weiß ich noch alles. Die brauchen ja alle einen Job, also die kommen da alle rein, haben aber erstmal von nichts eine Ahnung. So stellt es sich zumindest mal häufig dar. Und wir sind ja hier unter uns, da kann ich so reden, so ein bisschen lax. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Grund, also Verzögerung war das eine, dann die Änderung der zuständigen Firmenpersonen, Regierung. Das dritte ist eine Budgetknappheit. Dann oftmals werden Budgets umgewidmet, dann ist das Geld einfach nicht mehr vorhanden für den eigentlichen Zweck. Ja, es ist zu wenig Geld da und dann wird es nicht ausgegeben und dann verzögert sich das. Hatten wir noch eine weitere Anfrage? Ja, habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Bank, Universität und Regierungsstelle für den U-Bahn-Bau. Es hat noch ein Unternehmen in einer Wirtschaftszone nachgefragt, ein japanisches Unternehmen. Und die haben umfirmiert in der Zwischenzeit und da hat sich das Mutterhaus in Tokio, ich glaube an anderer Stelle habe ich das schon erwähnt, das hat sich beschwert oder hat nachgefragt, warum denn die bereits zugewiesenen Mittel nicht ausgegeben worden sind für den Hochwasserschutz der Fabrik. Und das stimmte. Die Firma hat nichts gemacht. Wir haben irgendwann auch aufgegeben, weil wir keine Antworten bekommen haben. Leute haben Telefon nicht abgehoben, haben auf E-Mails nicht geantwortet. Also kurz und gut, die Kommunikationskanäle waren einfach tot. Das ist halt anders, als wie man das hier in Europa kennt, wo man anruft und dann geht da auch einer ans Telefon, wobei zunehmend dann man auch mit Computern spricht und das treibt mich jedes Mal in den Wahnsinn. Ich halte an der Stelle von künstlicher Intelligenz überhaupt nichts. Und ich halte auch nichts davon, dass man in einem Unternehmen irgendeine Computerstimme hat, die dann die Leute durch die Menüs führt. Das mag im Service noch angehen, aber bei mir führt das hier regelmäßig zu Magenschmerzen. Das ist nicht kundenfreundlich, überhaupt nicht. Die Frage war ja erstmal, wer hat sich dort nach der langen Zeit gemeldet und dann weshalb, welche Gründe für diese Verzögerung und wie geht's jetzt weiter? Also weiter geht's ja, indem man dann eine neue Anfrage praktisch bekommt, weil sich dann auch die Rahmenbedingungen geändert haben. Also ganz eine andere Dimension. In meinem Fall habe ich ja mit Bauen zu tun. Da ändern sich dann die ganzen Abmaße beispielsweise auch. Und die Führung der Gebäudewände, wenn Sie so wollen, und Tür- und Toreöffnungen im Gebäude. Aber das haben Sie auch, wenn es um eine Maschine geht. Auf einmal ist dann die Fläche, die zur Verfügung steht, zum Ausstellen der Maschine nicht mehr gegeben. Oder die Anschlüsse sind auf einmal auf der anderen Seite, was auch immer. Und das bedeutet ganz einfach für Sie, dass eine neue Ausarbeitung erforderlich ist. Ja, und dann höre ich jetzt schon, wo alle Leute sagen, ach nein, bitte nicht, ach nicht, doch, nee, nicht schon wieder. Ja, auch ich habe solche Gedanken und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben solche Gedanken auch und mitunter geht das einen ganz schön auf den Keks, wenn man dann laufend wieder neue Sachen machen muss. Aber in dem Fall, wo nach Jahren, und wir reden jetzt hier von den Sachen, die eigentlich schon tot waren oder wo man eigentlich schon ja gesagt hat, die packen wir jetzt irgendwie mal zur Seite und wenn sich einer meldet, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Ja, gleichwohl, bitte nicht missverstehen, wir verfolgen solche Projekte ja durchaus weiter, aber irgendwann gibt's da nichts mehr weiter zu verfolgen, weil wenn ich keinen Gesprächspartner habe, dann kann ich auch niemanden anrufen oder es geht gar keiner ans Telefon oder die Leute sagen, wir haben kein Budget, wir sind noch nicht so weit, hat keine Priorität und dann war's das. Ja, also das ist, den kann ich dann auch nichts aufschwatzen. So etwas will man sowieso nicht machen. Ne? Na gut, also welche Konsequenzen hat das denn dann? Die guten und die schlechten, the good and the bad. Der Nachteil ist, ich muss alles nochmal von vorne machen. Ja, das bedeutet erstmal einen Mehraufwand, aber ich habe viele, viele Vorteile. Der wichtigste Vorteil Nummer eins ist, dass der Kunde erstmal in der Bringschuld ist. Also ich habe jetzt ja ein gutes Argument, alles das einzufordern, was ich am Anfang nicht erhalten habe. Der Kunde wird vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Er ist vielleicht unter Zeitnot. Er benötigt Ratschläge nach all der vertanen Vorarbeit. Und der letzte Punkt oder die letzten beiden, Zeitnot und dass der Kunde Ratschläge benötigt, das sind die stärksten Argumente, um sie doch so richtig zu motivieren, jetzt alle Arbeit dort in das Projekt zu stecken. Denn nichts ist besser, als wenn dort auf einmal Zeitnot herrscht. Zeitnot bei Regierungsstellen bedeutet immer, es gibt keine Ausschreibung. Das ist ja schon mal ein super Vorteil, denn jeder weiß, in dem Augenblick, wo es eine Ausschreibung gibt, da fängt das ganze Drama an, weil ich dann viel mehr in die Beschreibung legen muss, viel mehr in die Kundenbeziehung. Ich muss eigentlich in die Ausschreibungstexte gehen und. Also das ist viel, viel aufwendiger und natürlich kostet das meine Marge zwangsläufig. Aber wenn ich weiß, das ist in einem State of Emergency Zustand und ich habe keine Ausschreibung, dann ist das schon mal ein super, super Vorbehalt. Und oder wie in meinem Fall, wenn Kunden mir sagen, diesen Podcast, den nehme ich jetzt im August auf, die mir sagen, ich brauche das aber im November eingebaut. Dann sage ich, meine erste Antwort ist dann immer so lapidar, hab das schon mal auf den Kalender geguckt. Ja, also ja, wie ist denn die Lieferzeit? Ja, die Lieferzeit ist zwischen 3 Tagen und 3 Monaten, je nachdem, was bestellt wird. Jetzt nehmen wir mal einfach mal eine Lieferzeit von 6 Wochen an. Ja, also in meinem Fall muss dann meistens noch geschweißt werden, wenn wir das nicht auf Lager haben. Es muss geschweißt werden, es muss feuerverzinkt werden. Also man hat dadurch natürlich dann auch schon entsprechende Zeiten, die man einfach nicht verkürzen kann. Ja, und das ist aber nicht das Entscheidende. Da muss geliefert werden und eingebaut werden. Das alles Entscheidende ist aber, wie schnell ist denn ein Kunde in der Lage, überhaupt eine Bestellung auszufüllen und auch eine Zahlungsleistung zu erbringen. Das ist doch der Knackpunkt in den meisten Fällen. Und da wird doch die Zeit verbaselt, wie sagt man, verbraten. Ja, also in dem Augenblick, wenn man da weiß, man ist da schon in diesem Zeitkorridor, wo alles eng ist, habe ich ja ein richtig gutes Argument, mit dem Kunden das Projekt zusammenzumachen. Und der Vorteil Nummer zwei, das erste war, der Kunde ist in der Bringschuld, ja, also der muss mich jetzt unterstützen. Ich kann jetzt auch mal was einfordern, dass der mir die Zeichnung gibt oder mit mir einen Vorvertrag macht oder beispielsweise auch bestimmte Dienstleistungen schon mal vorab bezahlt. Ja, wir können jetzt viel besser beraten mit dem Hintergrundwissen dieser Zwischenzeit. Wir wissen jetzt viel mehr, wo die Schwierigkeiten lagen beim Projekt. Bei solchen Neuprojekten, da gibt es eigentlich kaum etwas, weil der Kunde, der hat selber oftmals keine Ahnung, was er da plant. Und benutzt einen dann, also in dem Fall mich, um überhaupt erstmal zu wissen, worum geht's denn? Und dann, wenn der dann alles weiß, dann sagt er, naja, jetzt können wir auch noch drei andere Firmen anfragen. Oder vier oder fünf, ist ja einfach mit Google. Und dann schauen wir mal. Und der Clipper hat jetzt mir alles erzählt, weiß ich Bescheid. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen natürlich, dass man dann doch nicht alles erzählt, sich ein Hintertürchen offen lässt oder sich auch so positioniert, dass der Kunde immer wieder gerne zu einem zurückkommt. Wenn es dann nachher darum geht, das Projekt dann wirklich unterschriftsreif zu machen und dann auch mit einem selber die Endverhandlung macht. Viele brechen ab, also einige, ist mir auch schon passiert, die lügen ihnen knallhart ins Gesicht und sagen, ich habe es ihm Einwurf gegeben und in Wirklichkeit haben die irgendein Billigprodukt made in China gekauft, was die Hälfte kostet und haben sie nicht mal darüber informiert. Ist uns auch schon passiert, ist äußerst ärgerlich, aber das passiert bei kleineren Projekten, aber nicht bei diesen großen Projekten, wo es wirklich um Sicherheit geht und oder um Produktionsleistung, wenn Sie jetzt beispielsweise Produktionsanlagen herstellen. Da wird also keiner mal ganz schnell eben mit dem Federstrich sagen, nee, das machen wir nicht und wir kaufen jetzt einfach das Billigste. Ja. Also wir können jetzt viel besser beraten mit dem Hintergrundwissen. Das heißt, ich kann auch Beratungsleistungen mir bezahlen lassen. Also auch diese Möglichkeit geht. Wir haben das auch eingeführt. Im Hochwasserschutz war das eigentlich üblich, dass keiner irgendwie für Vorableistungen vorher was bezahlt hat. Ich habe das eingeführt, habe gesagt, wir geben die Dienstleistungen nicht mehr umsonst raus. Ja, und wir fahren auch nicht umsonst zum Kunden. Das muss der uns bezahlen. Ja, wenn Sie ein Taxi steigen, muss der auch das Taxi bezahlen. Sonst fährt das Taxi nicht oder es fährt ohne Sie. Ja, das wird sehr gut angenommen. Man braucht gute Argumente dafür, dass man das auch entsprechend verargumentieren kann. Man kann mit Rückerstattung arbeiten natürlich und so weiter und so fort. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Das sind die Vorteile, wenn solche Projekte nach einiger Zeit dann auf einmal wiederkommen. Und ich finde, das wiegt es doch schon auf. Also das ist doch richtig toll. Also wir freuen uns darauf, dass wir jetzt für die Bank und auch die Universität und die Regierungsstelle für den U-Bahn-Bau, dann hatte ich ja noch gesagt, das japanische Unternehmen da in der Wirtschaftszone, die Fabrik, dass wir für die jetzt tätig werden können. Jetzt weiß ich, dass die Fabrik, die wo das Budget schon genehmigt ist aus Japan, relativ zeitnah bestellen wird. Die wollen das auch im November alles haben. So, das kriegen wir auch noch hin. Die Bank auf den Philippinen, das wird wahrscheinlich etwas dauern, aber die bezahlen uns Vorstudien. Also da sind wir schon mal ganz gut platziert und dann kann man in Ruhe aufbauen und kann dann im nächsten Jahr die verschiedenen Bankfilialen dort absichern mit Hochwasserschutz. Die Universität, das kann noch etwas dauern, das mag ich jetzt noch nicht abzuschätzen. Aus der Erfahrung von der Vergangenheit dauert es da etwas, bis man dann alle Unterschriften zusammen hat. Und bei der Regierungsstelle für den U-Bahn-Bau, das wird Jahre brauchen. Ja, wenn jetzt die Planung gemacht wird und wir dort bereits maßgeblich die Ausschreibungsunterlagen mitbestimmt haben, also sie eigentlich geschrieben haben, dann geht das ja irgendwann erstmal von dem Planungsbüro in die Ausführung. Das heißt, die Regierungsstelle wird dann einen Contractor benennen, der dann wiederum Subcontractoren benennt. Und dann fängt irgendwann erstmal die Bauarbeit an. Und irgendwann kommt dann auch mal der Hochwasserschutz ran. Also das ist ein Projekt, was dann vielleicht in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren kommt. Aber dann richtig gut. Und wenn ich viele von diesen Projekten platziert habe, dann habe ich auch in den nächsten Jahren immer wieder dort entsprechend Anfragen. Ich muss mich nur dann zwischenzeitlich auch ab und zu drum kümmern natürlich, das versteht sich von selbst, dass man da die Leute auf dem Verteiler drauf hat, mal ab und zu einen Besuch macht, sie mal einlädt. Das kann man ja gut machen und man muss das ja nicht jeden Monat tun. Wenn sie das 3, 4 Mal im Jahr machen, dann reicht das bei solchen langfristigen Projekten völlig aus. Ja, ich glaube, das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Manchmal dauert es Jahre, bis dann die Projekte ja letztendlich Gestalter nehmen. Das ist wie bei Pflanzen und Tieren und den Menschen halt. Ne? Die werden halt auch nicht vollendet geboren. Und genauso ist das hier im Geschäftsleben. Deswegen bitte haben Sie Geduld, gerade im internationalen technischen Vertrieb. Jetzt ist es so, und da möchte ich, das ist vielleicht mein goldener Nugget. Ja, ich hatte gar keinen vorgesehen, aber jetzt fällt mir das ein. Sie werden eine Schwierigkeit haben, Ihren Vertriebsmitarbeiter, der irgendwo in Asien, Südamerika, Osteuropa, wo auch immer unterwegs ist oder in Europa, ganz egal wo, den dafür zu begeistern, dass der sich für ein Projekt U-Bahn-Bau krumm macht, wo der genau weiß, das kommt in 8 Jahren, wer weiß, ob ich hier noch in der Firma bin. Also Sie müssen sich da etwas überlegen, damit der da auch ein bisschen Arbeit rein investiert. Aber so etwas wie ein U-Bahn-Bau beispielsweise, das ist für mich Chefsache. Da muss der Chef ran und muss ein Auge drauf haben. Weil das ist etwas, wo Sie auch Regierungskontakte mitspielen, einfließen lassen können. Ich habe mich immer bemüht, dass ich gute Kontakte zu verschiedenen, zur Landesregierung oder Bundesregierung, Wirtschaftsministerium oder auch im Ausland zu einigen Regierungsstellen habe. Ja, das kann man jetzt nicht so eng machen, dass dann da sofort ein Einfluss geltend gemacht wird, weil die wechseln auch ziemlich häufig dann die Ansprechpartner. Aber so etwas ist Chefsache. Auch wenn Sie jetzt eine Bank haben, die Ihnen sagt, wir haben 40 Filialen, ja, dann machen Sie sich bitte Gedanken für Ihre Vertriebsmannschaft, für Ihren Vertriebler, wie der da irgendwie partizipieren kann. Im Ausland wird der ohne Provision nicht arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Und da macht keiner etwas, ohne dass da Provisionen fließen, wie auch immer. Ja, also bitte einfach daran denken, und das nicht vergessen und sagen, der mit seinem Gehalt ist das ja abgegolten, das muss der ja machen. Nee, der macht das nicht. Der wird ganz einfach Ihnen irgendwas erzählen, aber in Wirklichkeit macht er nichts oder arbeitet für den Wettbewerb. Ja, also da immer noch mal ein bisschen aufpassen, ist vielleicht auch ein gutes Thema für eine andere Podcast-Episode. Also bei solchen wichtigen, großen Projekten, die auch sehr langfristig sind, das ist Chefsache. Und da können Sie natürlich dann auch mal an einer Delegationsreise teilnehmen, wenn Sie in das Land fahren und mit dem deutschen Bundesminister oder mit dem Ministerpräsidenten hinkommen, dann versuchen dort einen Kontakt aufzubauen zu den entsprechenden Firmen, die da involviert sind, oder den einen oder anderen zum Abendempfang beim Minister mit einzuladen. Ja, das wäre doch was. Und dann können Sie da schon wieder Pluspunkte sammeln, lernen gleich wieder die neuen Direktoren kennen und dann sagen Sie Ihrem lokalen Mitarbeiter, dass er die doch bitte mal regelmäßig besuchen soll, den vielleicht ja Ihr Buch, was Sie geschrieben haben, was ich ja in einer anderen Episode, ach, ich glaube, die kommt erst noch, brauche ich ein Buch, das können Sie dann vorstellen und alle weiteren tollen Dinge, die Sie in Ihrem Unternehmen da so machen, denn es gilt ja immer, seien Sie exzellent in Ihrer Technik und werden Sie global zur Marke. Und das bedeutet ja, dass Sie ja dann auch als Geschäftsführung dort mitarbeiten und diese Marke aufbauen. Also werden Sie global zur Marke und tun Sie es bitte jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.